Was für eine Hammerfolge zum Jahresauftakt 2021. Wir hatten heute zu Gast Stefan Grünewald, Diplompsychologe, Bestsellerautor. Er hat Deutschland schon mehrfach auf die Couch gepackt und hat sich über die Befindlichkeiten der Deutschen sehr viele Gedanken gemacht. Wir haben mit ihm gesprochen über die neue Zeitrechnung, über eine Zeitenwende nach Corona. Wir werden die Zeit aufteilen in vor Corona und nach Corona, fast schon wie zur Geburt von Jesus. Wir haben über totemistische Gruppen gesprochen, digitales Lagerfeuer, die Corona-Korrosion. Hört euch das an, ein sehr, sehr beeindruckendes Interview und viel Spaß dabei, dort einzutauchen. Viel Vergnügen. Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel, Ihr Podcast rund um das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit und viele andere Themen, die uns aktuell beschäftigen. Heute wie immer am Mikrofon Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef, und zugeschaltet unser Gast, Psychologe, Gründer des Rheingold-Instituts und Bestsellerautor, Herrn Stefan Grünewald. Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
Hallo Roland.
Hallo.
Hallo Stefan.
Hallo Karl-Heinz, hallo Roland.
Herr Grünewald ist bekannt geworden, natürlich erstmal als Psychologe, als Gründer des Rheingold-Instituts, können wir gleich noch mehr drüber lernen, da geht es um Tiefenpsychologie, aber ist eben als Autor letztes Jahr sehr bekannt geworden, auch in Funk und Fernsehen gewesen, mit seinem Buch Wie tickt Deutschland? Und ich denke, wie Deutschland tickt, vor allem auch in der jetzigen Zeit mit Corona und allem, was dazugehört, ist eine besonders interessante Frage, die wir gerne heute erörtern möchten. Wir kommen wie immer zu unserer Frage des Tages und dem Thema des Tages. Ich fange immer gerne an bei dir, Karl-Heinz Land. Was ist denn die Schlagzeile, die dich heute so am stärksten bewegt hat?
Ja, also es gibt natürlich drei wirklich wichtige Schlagzeilen. Ich fange heute mit den Flops an. Dieses erschreckende Ereignis, der Sturm auf das Kapitol, zu dem Mr. Trump ja geradezu aufgerufen hatte. Das fällt ihm jetzt scheinbar ein bisschen auf die Füße. Enttäuschend dabei ist eigentlich gar nicht, dass er das getan hat. Ich finde viel enttäuschender, dass die Republikaner sich jetzt langsam von ihm abwenden. Selbst Herr Pence hat sich so etwas distanziert und ist ihm nicht gefolgt. Aber das zeigt eigentlich nur, dass tatsächlich der Opportunismus der größte Feind der Demokratie ist, weil man da immer noch sehr hoch, sehr lange zu ihm hält. Natürlich auch erschreckend sind diese hohen Corona-Zahlen. Wir hatten auch letzte...
Karl-Heinz, wenn ich kurz reingrätschen kann zu diesem ersten Thema, was mich auch sehr bewegt. Man kann sozusagen buchstäblich von einer Kapitulation der amerikanischen Demokratie sprechen.
Ja, das kann man
unterschreiben. Und das Bild, was heute durch die Medien geht, sozusagen Donald allein im Weißen Haus, und man weiß nicht, weil er ja abgenabelt ist von Twitter, was ihn so umtreibt und welche Knöpfe er noch drücken will in seiner sozusagen Schmach und in seinem Unglück. Das finde ich aktuell natürlich sehr beunruhigend.
Das ist auch so. Und Frau Pelosi ist ja tatsächlich zum obersten Befehlshaber der Amerikaner gegangen, weil sie gesagt hat, ich habe Angst, dass der versehentlich oder eben auch nicht versehentlich auf irgendeinen großen roten Knopf drückt und damit noch eine Katastrophe weltweit auslöst. Also sie will verhindern, und man diskutiert ja jetzt tatsächlich, braucht man nicht eine Kommission, wenn der Präsident entscheiden sollte, ja, wir führen einen Atomschlag durch, die dann entscheidet, ja oder nein, weil man da jetzt Angst vor hat. Man muss einfach sehen, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten tatsächlich fast 200 Jahre und damit eine der ältesten demokratischen Verfassungen der Welt ist. Aber die sozialen Medien waren damals noch nicht so bekannt. Das Zweite, was natürlich erschreckend ist, die Leute, die da reingelaufen sind ins Kapitol, diese Radikalen mit Büffelhörnern, Fellmützen und Kriegsbemalung. Irgendwo las ich jetzt, begrabt ihr Herz an der Biegung des Flusses. Also da gibt es jetzt auch Stimmen, die da sehr, sehr kritisch sind und sagen, Leute, das können wir doch nicht machen lassen, weil die haben da ja echt gewütet im Kapitol. Und das Dritte, was mich bewegt ist, und das darf man bei all diesem Corona und Trumpismus, der da im Moment umgeht, nicht vergessen, dieses Schicksal der Flüchtlinge in Bosnien, die Pakistanis, die Bangladeschis, die da quasi jetzt auflaufen und da ohne Zelte, ohne vernünftige Beherbergung und ohne Nahrung, Wasser da sitzen, da sollten wir bei all dem, was uns im Moment bewegt und sicher viele tragische Geschichten auch nicht ganz vergessen. Also das waren die Flops. Die Tops, das Schöne ist, dass eben die Republikaner Trump in Frage stellen. Das hat lange gedauert, aber naja, besser zu spät als nie. Und was ich auch höre, also nicht nur Facebook und Twitter haben ihn abgenabelt von seinen Lieblingskanälen, sondern Twitter hat über 70.000 Accounts von QAnon-Anhängern. Und Stefan, da wollen wir gleich sicher noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie sowas überhaupt kommen kann. Diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die ja glauben, wörtlich, dass Herr Trump einen Kampf gegen pädophile Kinderschänder, die mit dem Satan unter einer Decke stecken würden, quasi eine Revolution machen. Und der Herr Trump ist der Einzige, der das verhindern kann. Also man muss sich wirklich fragen, was die gegessen haben, um das zu glauben. Und gleichzeitig eine weitere gute Nachricht, also neben dem Sperren der Accounts, die Deutsche Bank, die noch im November Herrn Trump 340 Millionen Dollar Darlehen, Kredite zugebilligt hatte, hat diese jetzt gekündigt und will sich aus allen Geschäften mit der Trump-Familie und Herrn Trump zurückziehen. Was ich beachtlich finde ich dabei zwei Seiten. Wie kann man dem im November noch ein Darlehen geben, über 340 Millionen Dollar, der Familie, dem Trump-Imperium, und dann ein paar Wochen später, nachdem er dann nicht mehr Präsident ist, alle Kredite kündigen wollen, und zwar auch die anderen. Also auch da sagt man, der Opportunismus ist ja scheinbar grenzenlos, spricht nicht gerade für die ethisch-moralischen Werte der Deutschen Bank, um das vorsichtig zu formulieren. Das sind so meine Tops und Flops.
Da hast du schon ganz weit ausgeholt. Herr Grünewald, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie da noch andere Sachen gefunden, die heute von Relevanz sind?
Nein, das war ja schon ein sehr dezidierter Blick ins Zeitgeschehen. Ich finde aus psychologischer Sicht, also gerade was Karl-Heinz Land beschrieben hat, sagen wir mal, wie sich dieser Sturm aufs Kapitol inszeniert hat, also Menschen sozusagen in Stammeskleidung, und das greift sozusagen ein zentrales kulturpsychologisches Momentum auf. Der verstorbene Professor Salber hatte ein paar Wochen vor seinem Tod im Oktober vor 4,5 Jahren den Wahlsieg von Donald Trump prophezeit, und seine Begründung war, dass wir in einer Zeitenwende sind, dass wir kulturell in einem Übergang uns zum Totemismus befinden. Totemismus ist so eine, sagen wir mal, archaische Form der Stammeskultur, gibt, wo alle sich mit einem Totentier verbunden fühlen, wo die Wirklichkeit sich klar scheidet in Gut und Böse, in Freund und Feind, wo es ganz einfache Maximen gibt, wie man mit der Welt zurande kommt, klare Erlösungsbotschaften. Und das ist natürlich eine Kulturform, die wir ansatzweise noch aus der Kindergartenzeit kennen. Also die Gruppen in den Kindergärten sind totemistische Gruppen. Da gibt es eine Bärengruppe, da gibt es eine Elefantengruppe, da gibt es eine Leopardengruppe. Und dann zählen auch nur die Elefanten oder die Leopardenkräfte. Mhm. Und das setzt sich nochmal fort in unsere Fußballwirklichkeit. Da kämpfen dann die Geißböcke gegen die Fohlen oder gegen die Löwen. Aber das sind natürlich kindliche oder halbstarke Kulturformen. Und die große Gefahr, die wir jetzt in Amerika bereits sehen, die ansatzweise in Deutschland auch schon besteht, dass wir diesen Rückfall in diese totemistische Kultur vollziehen und da gelten keine demokratischen Standards. Mhm. Da geht es nicht um Wahrheit, um Wissenschaft, mhm, und Faktizitäten, sondern da geht es um Sinnbilder, um Plausibilitäten, um Seelenverwandtschaft. Mhm.
Stefan, du hast ja mehrere Bücher geschrieben. Das erste, was mir zumindest in Erinnerung bleibt, war, glaube ich, 2006, da hast du Deutschland auf der Couch geschrieben. So ein bisschen, da hast du Deutschland mal ein bisschen genauer betrachtet und so wie die Psychologen das machen, uns alle mal auf die Couch gelegt. Dann hast du 2013 ein zweites Buch geschrieben, Die erschöpfte Gesellschaft. Und darüber würde ich gern gleich noch mit dir sprechen, weil diese Erschöpfung, ich glaube, die spüren wir ja im Moment auch ganz deutlich wieder. Und dann kam 2019 das Buch Wie tickt Deutschland? Da hast du nochmal gesagt, warum tun wir, was wir tun, was sind die Treiber dahinter? Vielleicht kannst du uns mal erklären, diese erschöpfte Gesellschaft. Glaubst du, meine Empfindung ist da ähnlich, dass man jetzt einfach sagt, irgendwie sind wir im Moment ein bisschen am Ende, alle können, also mit Corona hat uns so den Rest gegeben?
Also wir sind natürlich im Moment in einem Erschöpfungszustand. Also wir bewegen uns so zwischen dem Neujahrsoptimismus und dem alten Elend, mhm, sozusagen. Und im Unterschied zum ersten Lockdown beobachten wir in unseren tiefen Interviews, dass die Menschen diese Endlichkeitshoffnung verloren haben. Das heißt, lange Zeit, im letzten Jahr war es so, man hatte so die Hoffnung, dass Corona ist in ein paar Wochen ausgestanden, spätestens Ostern feiern wir wieder Auferstehung, mhm, und springen sozusagen aus der Gruft. Mhm. Und dann hatten wir über den Sommer so eine lineare Lockerungslogik, mhm, wo die Hoffnung da ist, ja, Corona ist zwar noch auf kleiner Flamme präsent, aber schleicht sich so aus. Mhm. Und jetzt kam so mit Herbst und Winter der Realitätsschock, die Zahlen steigen wieder sehr stark an und wir greifen dann auf das Patentrezept, das vermeintliche zurück, was uns im Frühjahr, mhm, so vorbildlich aus der Krise geführt, mhm, hat, machen dabei aber eine eher ernüchternde Erfahrung, dass jetzt die Zahlen nicht sinken. Mhm. Und das hängt sicherlich nicht hauptsächlich mit der menschlichen Unvernunft oder Unbesorgtheit zusammen, mhm, sondern ist vor allen Dingen den Jahreszeitbedingungen geschuldet. Mhm. Das heißt, im Moment in den Wintermonaten hat das Virus sozusagen ideale Wachstumsbedingungen und die Ansteckungshäufigkeit, die ist viel, viel stärker. Mhm. Das führt aber selig in eine zunehmende Zermürbung, mhm, weil viele Menschen halten sich an die Regeln, merken aber, sie werden überhaupt nicht belohnt, mhm, weil es keine Erfolgserlebnisse, mhm, gibt.
Klar.
Und das führt dann zu einem Zustand, den ich Corona-Korrosion nenne, also im Moment so eine große Zersetzungsbewegung. Die wurde kurzfristig unterbrochen durch die guten Botschaften von der Impffront, dass es jetzt ein bzw. zwei verfügbare, mhm, Mittel gibt. Aber diese guten Botschaften wurden direkt konterkariert durch die, sagen wir mal, besorgniserregenden Botschaften, ja, von den Virusmutationen oder, ja, auch von den warnenden Stimmen, dass natürlich durch die Impfung auch Resistenzen, ja, vorangetrieben werden können. Und es könnte durchaus sein, es will keiner hören, weil alle letztlich am Prinzip Hoffnung, mhm, festhalten, dass wir Corona noch, mhm, längere Zeit mit uns sozusagen in der Gesellschaft, mhm, rumtragen werden. Und das ist sicherlich auch ein Teil der Erschöpfung. Mhm. Also wir sind mittlerweile in einer gewissen Argwöhnigkeit, mhm, und glauben unserem eigenen Optimismus nicht mehr, mhm, vorbehaltlos.
Du bist ja selber Vater von 4 Kindern, bis 60er Baujahr. Ich verrate da kein Geheimnis, steht in Wikipedia. und als Psychologe unterwegs. Du berätst unter anderem Politikgrößen. Also ich weiß, du hast mit dem Bundespräsidenten schon zu tun gehabt. Du hast mit der bis im Beirat in der Politik hier in NRW berätst Politikerführende. Was sagst du denen im Moment zu dem? Weil es gibt ja doch eine große Lücke zwischen Politik und Volk. Also mindestens von einem Teil dieses Volkes. Also der Bevölkerung, die einfach sagt, wir glauben das nicht, das ist alles überzogen. Was empfiehlst du denen im Moment, Stefan?
Ja, also ich bin ja in dem Corona-Beirat des Ministerpräsidenten Laschet und im Moment wird der Beirat auch gar nicht eingerufen, weil natürlich, sagen wir mal, der Druck der aktuellen Ereignisse macht einerseits ein natürlich schnelles politisches Handeln und Eingreifen notwendig. Was wir und meine Kollegen vom Beirat aber vermissen, ist sozusagen neben der Kurzfristorientierung, die natürlich notwendig ist, eine langfristige Strategie. Und da habe ich manchmal die Sorge, dass sozusagen der strategische Masterplan so ein bisschen auch in der Politik durch das Prinzip Hoffnung ersetzt wird. Und das, was ich immer wieder als Psychologe reinspielen kann, ist, sagen wir mal, dieses, sagen wir mal, differenzierte psychologische Kräftespiel. Also was bedeutet, sagen wir mal, ein Dauer-Lockdown für die Menschen? Wir beobachten zum Teil sozusagen, die Menschen fühlen sich stillgelegt, ein Großteil der Bevölkerung folgt auch den allgemeinen Regeln, aber dieses Stillgelegtsein können die Menschen nur aushalten, indem sie sich sinnvoll betätigen. Also sie sind auch im ersten Lockdown händeringend auf der Suche nach irgendetwas, was ihrem stillgelegten Dasein Sinn und Erfüllung gibt. Mhm. Das kann das Werkeln sein, das kann das Backen sein, das kann das Putzen, Wandern, Radeln, Schränke sortieren und so weiter. Ja. Aber wir sind mittlerweile in einem Zustand, wo fast der letzte Schrank sortiert ist und erleben dann, dass es immer wieder zu Alltagsdurchbrüchen kommt. Also die Menschen erfahren, irgendwo liegt Schnee, das ist ein wunderbares Verwandlungsversprechen. Die weiße Pracht, die verändert unsere Wirklichkeit, die erinnert uns an unsere Kindheitsträume, an Unbeschwertheit, an Schlittenfahren und Gleiten. Und alle strömen raus. Ja. Und sag mal, ob das jetzt der Glühweinstand oder das Winterparadies ist, es gibt eine große Sehnsucht, wieder ins soziale Leben einzutauchen. Ja. Und trotz aller Vernunft bricht das bei vielen Menschen durch. Und das ist natürlich eine seelische Größe, die mit der Zeit immer stärker zunehmen wird.
Aber Stefan, ich würde noch gerne auf diese Spaltung. Auf der einen Seite, klar, Corona macht uns Angst. Das ist unbestimmt, ungewiss. Das hat vorher noch keiner erlebt. Also eine Pandemie in dem Ausmaß hatten wir die letzten 100 Jahre sozusagen nicht mehr. Das macht den Leuten Angst, es verunsichert diese tiefe soziale Instabilität. Die führt auf der einen Seite zu Verschwörungstheorien, zu QNen, zu rechtem Gedankengut, weil Ausgrenzung gesucht wird, ne? Hier die Maskenverweigerer, Radikalisierung. Wir hatten Großdemos, die keine Hygienevorschriften eingehalten haben. Und auf der anderen Seite erlebe ich eine unglaubliche Solidarität, Hilfsbereitschaft, wie die Menschen enger zusammenrücken, also sich gegenseitig helfen, unterstützen, als quasi sichtbares Zeichen. Also ich denke nur dran, was im Moment in Altenheimen, dass Musiker vor die Altenheime sich stellen und musizieren zu der Zeit, als man nicht kommunizieren könnte. Und die Frage an dich, wie erklärt man sich diese Schizophrenie, dieses kognitiv Indifferente?
Also wir haben verschiedene Formen der Spaltung. Und es gibt eine ideelle Spaltung, die zeigte sich schon relativ früh in der Corona-Krise. Corona ist mit einer individuellen und kollektiven Ohnmachtserfahrung verbunden. Das heißt, wir erleben nach Zeiten gefühlter Allmacht, also wir kommen ja aus einer Sphäre, die habe ich immer beschrieben als den digitalen Absolutismus, weil unsere digitalen Endgeräte, unsere Apps geben uns das Gefühl, wir können im Handstreich die Welt steuern und kontrollieren. Mhm. Wir können sozusagen nur auf Knopfdruck Transaktionen tätigen, im Handstreich Reisen buchen, im Handstreich Partner ertindern. Mhm. Also all das, was früher mühselig und vergeblich war, das schien uns jetzt auf einmal kinderleicht möglich. Mhm. Und in diese Sphäre gefühlter Allmacht bricht jetzt diese Ohnmachtserfahrung Pandemie. Mhm. Wir haben einen Gegner, der unsichtbar ist. Wir wissen nicht, was wir machen können. Wir haben erstmal keine Handhabe. Mhm. Und an der Stelle sitzt sozusagen der erste Spaltungsimpuls. Ein Teil der Bevölkerung sagt, okay, wir akzeptieren unsere Ohnmacht, delegieren einen Teil unserer Macht an die Politiker, rüsten die mit Vertrauen aus und hoffen, dass wir durch Solidarität und Verzicht diesen unsichtbaren Feind bezwingen können. Ein anderer Teil der Bevölkerung folgt einem ganz anderen Mechanismus. Die versuchen sozusagen den Virus, weil er unsichtbar ist, nicht als Feind zu akzeptieren, sondern die machen jetzt sozusagen den Staat zum Aggressor und sagen, ne, nicht das Virus beeinträchtigt uns, sondern der Staat, der bevormundet uns durch die Maskenpflicht oder der verordnet uns Hausarrest oder nimmt uns unsere Glücksmöglichkeiten. Dadurch haben wir, also beide versuchen aus der Ohnmacht zu kommen, aber mit komplett unterschiedlichen Strategien. Und selbst bei denen, die sagen wir mal sehr diszipliniert agieren, merken wir, dass mitunter so eine Art Verschiebung stattfindet. Der Aggressor oder der Feind ist jetzt nicht sozusagen das Virus, sondern der Mitmensch, der immer noch sozusagen sich mit anderen Leuten trifft, der immer noch anderen die Hand gibt oder sozusagen im kleinen Kreis feiert. Und auch da bekommt man wieder das Gefühl einer Handhabe, weil man kann den anderen dann beobachten oder im Zweifelsfall auch anzeigen.
Ich habe letztens einen Artikel von dir gelesen im Kölner Stadtanzeiger. Da hast du über die Ich-Sucht oder das Wir-Gefühl gesprochen und hast von einem Inzest-Tabu gesprochen. Und zwar kommt mir dieser Gedanke jetzt auch im Zusammenhang mit dem Aussperren von QNen und so weiter, ne, wo man jetzt 70.000 Konten gesperrt hat auf Twitter und Facebook. Warum? Weil die sich natürlich immer wieder selber bestärken in ihren, also die offensichtlichen Lügen, die da verbreitet werden und die verstärken. Und diese Herabwürdigung des Andersdenkenden. Und du sagst, wir müssen unsere Komforträume verlassen. Was meinst du damit?
Ja, ich bin der Frage nachgegangen, wie kann ein Wir-Gefühl auch nach Corona entstehen? Mhm. Und natürlich hat Corona gezeigt, dass wir hier und da solidarisch sind. Also sozusagen, Corona hat es zum Teil sozusagen gesellschaftliche Tugenden befördert, dass wir bereit sind, für andere auch zu verzichten, unsere Glücksmöglichkeiten
einzuschränken. Zumindest mal zu klatschen, für Krankenschwestern. Aber wenn es dann um die 1.000 Euro geht,
da sind wir ein bisschen... Ja, das ist zum Teil symbolträchtig. Aber Corona hat auch dazu geführt, dass wir uns sehr schnell oder sehr stark zurückgezogen haben. Also natürlich ist das auch der Not geschuldet. Wir sind sozusagen auf unsere engsten Kreise bezogen, bleiben so im Kreis sozusagen der Familie oder der Partnerschaft. Gleichzeitig hat sich bei vielen Menschen aber auch der Fokus verengt. Mhm. Also viele denken seit Corona nicht mehr in globalen oder nationalen Kategorien, sondern es zählt sozusagen, was ist in der Region, was ist in meiner Familie, in meinem Umkreis los. Und das ist natürlich eine Belastung, weil das natürlich sozusagen den Rückzug in Eigenwelten und Eigenperspektiven fördert. Mit erweitertem Inzest-Tabu gebe ich zu bedenken, dass, glaube ich, ein Wir nur möglich ist, wenn wir uns jetzt nicht, sagen wir mal, in unseren Eigenwelten verbunkern. Also wir sind ja jetzt eine Kultur, die sozusagen aus einer Kultur der Nächstenliebe eine Kultur der Fernbeziehung geworden ist. Also das, was eigentlich Demokratie, was gemeinschaftliches Leben, was das Wir auszeichnet. Also diese ganzen Wir-Räume sind ja im Moment unterminiert. Mhm. Wir dürfen nicht feiern, wir dürfen keine Kongresse machen, wir dürfen uns nicht in größeren Gruppen austauschen, wir dürfen nicht ins Stadion gehen. Und das war aber wichtig, sozusagen der Kontakt mit dem Fremden, weil das Wir funktioniert nur, wenn wir unsere eigene Perspektive überschreiten, wenn wir unsere Komforträume verlassen, wenn wir uns mit dem Fremden und Andersdenkenden auseinandersetzen. Das war immer schon der Sinn der Lehr- und Wanderjahre, dass die Menschen so aus ihrem engen Kreis, aus ihrem engen Horizont rauskamen und sozusagen eine Horizonterweiterung vornahmen.
Neues Denken.
Und daher ist es im Moment gefährlich. Wir besitzen zu Hause, kommunizieren in unseren Blasen, gucken Netflix und haben noch nicht mal so das gemeinsame Lagerfeuer, was uns früher verbunden hat übers Fernsehen. Jeder rückelt oder brockelt so sozusagen vor sich hin. Und das ist natürlich, wenn das lange andauert, eine Gefahr für das Wir-Gefühl und für die Demokratie. Und die große Frage ist, wie kriegen wir gesellschaftlich wieder Räume, die diese Horizonterweiterung ermöglichen? Mhm. Also ich bin, wenn man das jetzt politisch umsetzt, ich finde es psychologisch ein Fehler, dass wir den Wehrdienst und den Ersatzdienst abgeschafft haben, weil das war so mit 18 Jahren mal eine Möglichkeit, wo man mit komplett anderen Milieus, mit ganz anderen Menschen mal ein Jahr in Kontakt kam. Und diese Vorselektierung, die wir schon, sagen wir, ab dem Ende der Grundschulzeit vorgenommen haben, die wurde durchbrochen. Mhm. Und ich glaube, eine lebendige Demokratie braucht diesen Austausch, braucht dieses produktive Befremden.
Also du sagst im Klartext, der Vergleich mit diesen Wanderjahren, die die Handwerker ja sehr exzessiv gemacht haben, um andere Techniken kennenzulernen, um andere Kulturkreise kennenzulernen, das stärkt die Ausrüstung und die Toleranz und die Liberalität. Das ist das, was du eigentlich sagst, richtig?
Ja. Okay. Ja, und das Wir braucht paradoxerweise, und da haben wir vor Corona schon gesellschaftliche Defizite gehabt, das Wir braucht eine lebendige Streitkultur. Das heißt, wenn wir streiten, dann führt das idealiter nicht dazu, dass wir uns voneinander distanzieren, sondern im Streit lernen wir nicht nur unsere Position, sondern auch die Gegenposition des anderen kennen. Streit ist von daher, wenn er zivilisiert geführt wird, eine Form der Erkenntnis. Wir nehmen einen Perspektivwechsel vor. Und das Verstehen des anderen in seiner Position ist die Grundlage jedes Kompromisses. Und die große Gefahr, die wir jetzt in Amerika sehen, da versteht die eine Seite nicht mehr die andere. Das zerfällt in zwei feindliche Stämme. Diese Gefahr haben wir akut noch nicht, aber sie ist latent auch da. Ne, also wenn wir Andersdenkenden pauschal abqualifizieren. Natürlich gibt es Verschwörungstheoretiker, die sich in Wahngedanken verirrt haben. Aber wir laufen manchmal Gefahr, sozusagen alle, die nicht genau auf der konsensualen Linie sind, die Zweifel, die Fragen anmelden, die schon sozusagen zumindest ein bisschen sozial zu diskreditieren.
Naja. Herr Grünewald, ich würde gerne mal auf den Begriff Ohnmachtserfahrung ein bisschen eingehen. Wir haben ja jetzt eine Situation, jetzt fast ein Jahr, also dreiviertel Jahr, bald wird es ein Jahr werden, mit sehr viel Ungewissheit, mit sehr viel Perspektivlosigkeit. Und momentan, okay, die Menschen beschäftigen sich zu Hause, es fehlt natürlich Kultur, es fehlt Ausgehen, es fehlt dieser Diskurs und auch mal den Streit, der Austausch mit anderen Menschen. Aber momentan ist das ja alles noch so ein bisschen abgefedert durch so Sachen wie Kurzarbeitergeld oder andere Mechanismen. Es ist ja so, dass abgesehen jetzt mal von dem Friseur und von vielen, vielen Künstlern und im Kulturbereich arbeitenden Menschen, dass es ja noch nicht so die finanzielle Meganot, zumindest mal nicht in Deutschland, gibt offensichtlich. Zumindest mal solange diese Hilfsprogramme laufen und dann noch ausgezahlt werden können. Was glauben Sie denn, ist das nach Ihrer Erfahrung und Ihren Gesprächen und Ihren Studien, die Sie gemacht haben, Wie stark drückt das denn auf die Seele und auf das Wohlbefinden momentan? Ist das eher noch so eine Sache, naja, okay, der Staat wird sich schon kümmern? Oder sagen Sie, na, da schlummert auch schon wirklich sehr viel Existenzielles an Angst, was ja natürlich wieder Wasser auf die Mühlen für die Extremisten sein wird?
Ja, es gibt, sagen wir mal, trotz der Hilfsprogramme in vielen Bereichen auch schon eine existenzielle Not. Ich erinnere mich an meinen letzten, als das noch möglich war, Friseurbesuch, und mein Friseur meinte, den nächsten Lockdown wird er nicht überstehen können, weil in bestimmten Bereichen läuft es nach dem Lockdown auch nicht in so einer Kompensationslogik an, sondern die Menschen haben dann andere Formen gefunden, sich die Haare zu schneiden oder haben sich Frisuren auserkoren, die weniger Pflege brauchen. Das heißt, wir beobachten im Moment fast eine Spaltung, also viele größere Unternehmen, Teile der Industrie, aber auch Teile des Handels haben letztes Jahr ein Rekordjahr hingelegt, während viele kleinere Betriebe, ne, die Künstler, die Gastronomen, alle rund um Reise- und Eventplanung, die stehen vor dem Aus. Und das kann jetzt kurzfristig sozusagen durch staatliche Hilfsprogramme abgefedert werden, wenn sie denn greifen und rechtzeitig ausgezahlt werden. Aber das kaschiert ja immer nur, sag mal, das seelische Elend. Weil wir sind ja als Menschen nicht nur soziale Wesen, sondern wir finden Sinn und Bestätigung durch unsere Betätigung. Und auch bei der Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen kann man sagen, okay, das federt existenzielle Härten ab, stiftet aber keine kollegiale Nähe, keine Sinnerfüllung, keinen Werkstolz. Und das ist natürlich ein großes Problem, was wir bei all denen erleben, die ihren Beruf nicht mehr ausüben können, dass sie sozusagen seelisch verkümmern. Das ist aber auch ein Problem, was wir jetzt durch die Schulschließungen erleben. Die Schüler haben diesen lebendigen Austausch nicht. Man lernt ja in der Schule nicht nur Fachwissen, sondern man lernt Lebenstechniken. Man lernt, sich zu streiten, eine Rolle zu finden, sich zu behaupten, Tricks zu finden, wie man sozusagen dem Lehrer gefallen kann oder ihm ein Schnippchen tragen kann. Also dieses soziale Fluidum ist im Moment ausgehebelt. Das mag kurzfristig unabwendbar sein, aber die große Frage ist, was machen wir, wenn wir langfristig jetzt hohe Corona-Zahlen haben? Ne, ich denke, 3 oder 6 Wochen kann das jeder Schüler oder jedes Unternehmen aushalten, aber nicht ein halbes Jahr. Von daher stehen wir jetzt an einer fundamentalen Weichenstellung. Ich glaube, die Politik und wir alle sind gefordert zu überlegen, lasst uns mal das Worst-Case-Szenario anstellen. Ne? Corona ist nicht im Frühjahr oder Sommer wieder vorbei. Wie gestalten wir unsere Wirklichkeit so, dass es gesundheitlich gerade für die vulnerablen Gruppen keine extreme Gefährdung ist? Aber wie können wir gleichzeitig in Maßen das gesellschaftliche Leben wieder starten? Ja.
Stefan, du sprichst da ein paar Sachen an. Du hast gerade auch das Wort nochmal Perspektivwechsel angestoßen. Und unser Podcast heißt der Erde 5.0 Perspektivwechsel. Bewusst, weil wir einfach die Perspektiven wechseln wollen, weil wir sagen, klar, Corona hat Ängste ausgelöst, existenzielle, körperliche, auch wirtschaftliche, ne? Also da ist ja, spielt ja beides eine Rolle. Diese Beschränkungen jetzt mit 15 Kilometer sind ja das Gegenteil von Freiheit, muss man ja nüchtern betrachten, aber wahrscheinlich mit dem sinnvollen Ziel, diese hohe Volatilität, die ja momentan passiert, und die hohen Insuffizienzen quasi einzuengen. Jetzt ist die Frage, wenn wir über das Verhältnis, ich habe ja gerade auch mal über Lipa und Bihać gesprochen, wo also wirklich Flüchtlinge im Winter ohne Zelte, im Dreck leben, kein Wasser, keine sanitären Einrichtungen. Der Gerd Müller, der hat gesagt, für uns ist Corona sicher, also hier unser Entwicklungshilfeminister, der hat gesagt, für uns ist Corona eine Katastrophe, aber für die Afrikaner beispielsweise ist es eine Katastrophe biblischen Ausmaßes, weil Wir haben ja auch viele Versorgungen, Hilfsleistungen einstellen müssen. Die Entwicklungshelfer konnten nicht mehr reisen, die durften nicht mehr dahin, die konnten vor Ort wenig tun. Und gestern habe ich gerade gehört, wird denn Afrika vielleicht erst 2024 durchgeimpft werden? Ja? Also das heißt, in 3-4 Jahren, dass wir dann diese Durchseuchung da verhindern. Die Frage an dich jetzt, glaubst du, wenn wir uns mehr mit dem Unheil und dem wirklichen Katastrophen auseinandersetzen würden, dass wir dann vielleicht auch verstehen würden, naja, bei uns ist es vielleicht existenziell in mancher Beziehung, aber eigentlich gehen wir haben immer noch ein Dach über dem Kopf, wir haben noch Essen und bei uns gibt es noch Krankenhäuser, die nicht überlastet sind.
Ja, aber das ist natürlich ein moralisches Gebot, was du jetzt aufstellst. Die seelische Wirklichkeit ist genau umgekehrt. In dem Moment, wo wir die Menschen oder wir selber das Gefühl haben, es geht uns nicht so gut, das, was unser Leben auszeichnet, ist so seltsam blockiert, sind wir ja sozusagen sehr mit der Selbststabilisierung beschäftigt. Ja. Und das meinte ich eben auch mit der Blickverengung. Ja. Also die Menschen nehmen das im Moment nur am Rande wahr, dass es sozusagen dieses gesteigerte Elend gibt, sondern sie sind sehr auf sich, auf ihren Zustand, auf ihr Gekränktsein fokussiert.
Also im Moment habe ich das Gefühl, die Leute betreiben aktives Cocooning. Die machen so richtig die Familie und die Welt, die kleine Welt um das eigene Heim, wollen die am liebsten zumachen, dass nichts anderes mehr eindringt, auch nicht die bösen Nachrichten von draußen. Kann das sein?
Ja, das also wir hatten bereits vor Corona eine Bewegung, die gesteigert wird. Also ich glaube, so ein riesiges Ereignis wie Corona ist gleichzeitig Entwicklungsbeschleuniger. Das erleben wir bei der Digitalisierung, aber auch Problemverstärker. Und das Problem, auf das du jetzt zu sprechen kommst, ist, wir sind auch in unserem Medienverhalten in eine Entwicklung geraten, die dem Wir der Gemeinschaft nicht zuträglich ist. Also die Menschen hatten früher über die Massenmedien auch eine gemeinsame Perspektive. Die Tagesschau hat mal das Alltagsleben getaktet, hat aber auch dazu geführt, dass man sich jeden Tag mal mit der Welt da draußen und ihren Problemen und Kriegsschauplätzen und Zerwürfnissen auseinandergesetzt hat. Das war von vor Corona schon rückläufig. Die Menschen verbringen viel Zeit damit, sozusagen Netflix-Serien zu gucken. Damit sind sie aber so in ihren eigenen Tagtraumblasen. Also die Serie stiftet fast so eine incestuöse, das ist jetzt zugespitzt formuliert, Vertrautheit. Ich bin immer mit den gleichen Gestalten umgeben. Und die Serie ist meist so konstruiert, dass ich nach 3 oder 4 Folgen auch das dramaturgische Prinzip kenne. Also ich werde nicht mehr groß überrascht. Ich erlebe da nicht mehr die Wanderjahre und Lehrjahre und die großen Horizonterweiterungen. Das heißt, die Serie selber wird zu einer Traumblase. Und das ist natürlich einerseits angesichts einer harten Lockdown-Realität verstehbar, dass wir uns in diese Eigenwelten, in diese Tagtraumblasen zurückziehen. Führt aber dazu, dass man natürlich den Blick für das andere, für das Elend da draußen mehr und mehr einbüßt.
Aber das erinnert mich jetzt wieder an den Artikel, den du da geschrieben hast, dieses Inzest-Tabu. Zu diesem Inzest-Tabu hast du geschrieben, die Herabwürdigung des Andersdenkenden stärkt zwar das eigene Ego und die Gruppe, aber führt zu Zwietracht und Spaltung. Erklär das mal ein bisschen genauer, weil das finde ich ganz wichtig.
Ja, wir haben in Deutschland bereits vor Corona ein großes Wertschätzungsproblem gehabt. Also ich glaube, wenn man jetzt einen Rekurs in die Geschichte macht, es gab immer, sagen wir mal, in der deutschen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg einen eigenen Wir-Gedanken. Ob das so die Hoffnung und der Glaube an das Wirtschaftswunder bzw. an den Wiederaufstieg nach dem Krieg war, ob das die emanzipatorischen Ideale waren in der 68er-Bewegung, dass wir für Freiheit, für sexuelle Gleichberechtigung, für eine ganz andere Politikstil werben können. Auch wenn das kontrovers war, gab es immer bestimmte Leitlinien. Lange Zeit haben sich die Westdeutschen im Grunde genommen als Westdeutsche begriffen, weil sie anders waren als der Osten. Mit dem, sagen wir mal, Ende der DDR sind wir sozusagen in einen Zustand zunehmender Entideologisierung gekommen. Das heißt, wir haben so ein bisschen auch unseren inneren Kompass verloren. Mhm. Wer sind wir eigentlich und was ist unser großes Ziel? Was vereint uns? Diese Fragen sind, glaube ich, die letzten 20, 25 Jahre mehr und mehr verloren gegangen. Und an die Stelle dieser einigen Überlegungen ist sozusagen eine Selbstdefinition getreten, die auf Abgrenzung und Abwertung baut. Das heißt, das kriegen wir in unseren tiefen Interviews mit, dass, sagen wir mal, ein Teil der Menschen, die noch, sagen wir mal, sehr, sehr, sehr bodenständig lebt, die hat das Gefühl, sie wird von Teilen der bürgerlichen Elite abgewertet, weil sie noch gerne grillt und Fleisch auf den Grill hieft, weil sie noch Diesel fährt, noch Zigaretten raucht, noch Unterschichts-TV guckt, vielleicht nur einen Hauptschulabschluss hat. Und die haben so das Gefühl, dass der andere Teil der Bevölkerung den Eindruck erweckt, die Welt wäre eine bessere, wenn die ihr Verhalten ändern würden. Und umgekehrt haben die bürgerliche Elite das Gefühl, aha, ne, sie werden ständig argwöhnisch betrachtet und ihnen werden Lügen oder Verballhornungen zugeschrieben. Das heißt, eine große Gefahr ist, wenn wir sozusagen nur eine Identität dadurch finden, dass wir uns rigide von anderen abgrenzen und uns sozusagen im gleichen Atemzug als die eigentliche Krone der Schöpfung betrachten. Gesellschaftlicher Zusammenhalt funktioniert nur, wenn es auch eine gemeinsame Perspektive, auch eine gemeinsame Hoffnung oder eine gemeinsame Vision gibt.
Wenn du das so sagst und du sagst, diese Abgrenzung, Ausgrenzung, die da momentan passiert, ich denke jetzt einfach mal daran, in Amerika haben wir ja im Moment eine ganz üble Entwicklung, also immerhin haben 74 Millionen Menschen Trump noch gewählt. Und ich fand ja Alec Baldwin, der gesagt hat, ich kann verstehen, dass sie den gewählt haben, bevor die den kannten. Aber jetzt, dass sie den nochmal gewählt haben, nachdem sie ihn kannten, das konnte man nicht mehr verstehen. Wie ist denn zu erklären, dass die Leute diesen Lügen so glauben, die er da aufgetischt, oder auch das, was QAnon da verbreitet, was ja offensichtlich kompletter Quatsch ist, ja, und trotzdem glauben es die Leute. Wollen die das glauben? Passt das in ihr Konzept oder woran liegt das?
Ja, sag mal, dieser Glaube hat verschiedene Quellen. Bei Trump ist es, glaube ich, so, ne, er wird als Seelenverwandter erlebt, als jemand, der seinen Fan halt nicht abkanzelt, sondern immer wieder sagt, ich glaube an euch, ich liebe euch, ihr seid wichtig und ihr steht so für ein stärkeres Amerika. Und diese krude Liebesbotschaft, die hat natürlich eine ungeheure Bindungskraft. Und ehe man sozusagen den Glauben an diese Liebe aufkündigt, ist man eher bereit, jede Faktizität in Frage zu stellen. Und sag mal, selbst die Verschwörungstheorien sind ja auch Versuche, sozusagen aus der Ohnmacht wieder rauszukommen, wieder einen festen Erklärungsgrund unter die Füße zu bekommen. Also wenn man mit Menschen spricht, die einer Verschwörungstheorie anhängen, dann merkt man, die sind so seltsam beseelt, die sind fast in aufklärerischer Mission unterwegs. Die fühlen sich jetzt nicht im Grunde minder bemittelt oder erniedrigt, sondern die haben das Gefühl, einer höheren Wahrheit zu folgen und den anderen auch bekehren zu können. Das heißt, die Verschwörungstheorie führt auch dazu, dass man sich nicht nur aufgewertet fühlt, im Besitz einer höheren Wahrheit fühlt, sondern es entstehen dadurch auch wieder verschworene Gemeinschaften, die sehr stark zusammenhalten, weil sie einen Glauben haben, der sie sozusagen eint, auch wenn es ein Irrglaube ist.
Okay. Ja, verstehe ich. Und bei diesen QN-Jungs, die dann eben sagen, das ist ein Pädophilenkreis und die versuchen die Welt mit Satanisten zu untergraben und Trump ist derjenige, der dagegen hält. Also wie kann man sich sowas erklären? Also das ist ja schon echt wirres Zeug, ne?
Ja, es ist wirres Zeug, aber ich hatte ja eingangs gesagt, wir laufen Gefahr, sozusagen eine kulturelle Regression vorzunehmen. Und wenn wir an die Zeiten sozusagen des späten Mittelalters, an die Zeiten der Inquisition zurückdenken, da wurde selbst von den höchsten kirchlichen Stellen der Satanismus gepredigt. Da wurden Hunderttausende von Frauen als Hexen gebrandmarkt und verbrannt. Also, sag mal, die Wirklichkeit aufzubereiten, indem man das, was einem unheimlich ist, was einem missfällig ist, was man nicht versteht, zu einem bösen satanistischen Prinzip zu erklären, das ist kulturgeschichtlich noch gar nicht so lange her.
Könnte man das in Amerika auch damit erklären? 70% der Amerikaner haben ja keinen Reisepass. Das wissen die wenigsten. Aber das heißt, das, was du sagst, dass die aus ihrem anderen Kulturkreis in andere Kulturkreise kommen, das ist da gar nicht so natürlich gegeben, wie beispielsweise in Europa, wo du viel kleiner bist und schon wenn du ins Schwabenländle oder ins Sauerland fährst, hast du einen neuen Kulturkreis. Mal ganz abgesehen von Friesen oder so zu sprechen.
Ja, aber wir sehen ja, dass es selbst in Amerika ganz heterogene Kulturkreise gibt. Nur die sind nicht mehr im Austausch, die sind nicht mehr im Gespräch, sondern es gibt nicht nur eine Mauer zu Mexiko, sondern es gibt mittlerweile eine Mauer quer durch sozusagen die Gesinnungslandschaften.
Jetzt gab es dieser Tage eine Diskussion, da wurde der Ministerpräsident von Thüringen, glaube ich, angegangen und der hat dann die Diskussion abgebrochen. Und zwar ging es auch um Verschwörungstheorien und die haben sich beklagt über die Auflagen durch Corona und dann hat er abgebrochen. Jetzt ist die Frage, die ich mir immer stelle, diskutiere ich jetzt mit den Anhängern, die so vehement eine Meinung vertreten, oder muss man das gar nicht mehr, geht es eigentlich gar nicht mehr? Was gibst du als Tipp? Oder gibt es da einen Unterschied zwischen, ich sag mal, Trump und denen, die Anhängerschaft von Trump verbreiten, also die Meinung haben? Wen kann man noch beeinflussen in irgendeiner Form und wo lohnt sich das, die Diskussion? Das wäre so die Frage.
Also jemand, der komplett in einem Wahngebilde drin ist, den erreicht man nicht mehr im Gespräch. Aber es ist jetzt nicht so, dass alle, die andersdenkend sind, die auch in Bezug auf Corona zweifeln sind, sozusagen schon Verschwörungstheoretiker sind. Und ich glaube, da ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben. Und wie gesagt, eine Triebfeder, sich sozusagen in die Arme von Verschwörungstheorien zu flüchten, ist häufig dieses kränkende Erlebnis, abgewertet zu werden.
Okay.
Also das heißt, wie können wir das denn, wie können wir da denn positiv entgegenwirken? Also jetzt haben wir ja viele Phänomene jetzt besprochen und diskutiert und das ist alles sehr, sehr erhellend. Aber wenn wir das nicht möchten, dass quasi eine Mauer quasi quer durchs Land geht, auch bei uns, ja, eine neue Mauer in den Köpfen der Menschen oder sich Menschen so, man spricht ja auch davon, dass im Osten oder in ostdeutschen Bundesländern die Menschen sich zum Teil abgehängt fühlen. Ich glaube, das ist das, worauf sie hinaus wollten. Und die sich dann eben in solche extremen Wahrheitsfantasien dann auch verlieren. Abgesehen von denen, mit denen man vielleicht gar nicht mehr reden kann, was können wir denn in der Gesellschaft tun, um wieder mehr zueinander zu finden, jetzt gerade, wo wir eigentlich gar nicht jetzt Menschen auf dem Marktplatz treffen können oder in der Kneipe mal oder auf irgendeinem Fest oder im Verein, wenn wir so separiert sind, wie können wir das denn schaffen, wieder so, ja, uns auszutauschen und auch, ja, vielleicht auch konstruktiv zu streiten und uns mit anderen Themen auseinanderzusetzen? Außer natürlich
ich Podcasts. Eine Voraussetzung ist, Sie sagten gerade bei der Einleitung Ihrer Frage, dass diese Menschen sich abgehängt fühlen und dass ich das so intendiert hätte. Das ist aber gar nicht der Punkt. Was auffällig ist, es gibt viele Menschen, die durchaus erfolgreich im Beruf sind, die keine finanziellen Sorgen haben, die helle Köpfe sind, die alles andere als abgehängt sind, die aber dennoch die Erfahrung machen, ne, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gewertschätzt. Das heißt, ne, es ist ein Problem, was man nicht nur materiell, sondern ideell bekämpfen muss. Nicht jeder, der sozusagen anders denkt, ist per se jemand, der bestimmte Defizite finanzieller oder intellektueller Art hat. Nein, die denken anders. Und zur Streitkultur gehört auch dazu, dass man seine eigene konträre Position dagegen setzt. Aber wir haben leider sozusagen nicht nur die Streitkultur verloren, sondern in dem Moment, wo uns etwas begegnet, was nicht unserem Denken entspringt, neigen wir fast automatisch zur Abkürzung, zur harschen Aburteilung. Das heißt, wir sind auch, sagen wir mal, über die sozialen Netzwerke so in einen Duktus gekommen, Daumen hoch oder Daumen runter. Mhm. Und ich glaube, ne, was wir brauchen, sind wieder diese Räume, die jetzt leider zugesperrt sind, ne, die Biergärten, ja, die Bahnfahrten, wo wir mit anderen Leuten ins Gespräch kommen und wo es uns gelingt, jetzt sozusagen auch eine gewisse Offenheit der Gestalt zu zeigen, dass wir bereit sind, dem anderen erstmal zuzuhören.
Ja, ja, ja. Mhm. Na, vielleicht, Karl-Heinz, fällt uns ja noch ein Format ein, so eine Art digitales Kaminfeuer, wo man wirklich solche Gespräche wieder mal führen kann.
Also ich finde den Begriff des digitalen Lagerfeuers, den finde ich schon sehr reizvoll. Tatsache ist, durch dieses Abgrenzende des Virus, ne? Denn das Virus ist ja viel, was uns, du merkst das ja selbst in der Familie, du traust dich gar nicht, also deine Eltern, die Kinder, die Enkelkinder mal lieb zu haben, wieder in den Arm zu nehmen. Ich glaube, da sehne ich mich am meisten nach, weil man einfach, solange wir nicht geimpft haben und immer das Risiko ist, man steckt den anderen an, ist diese Distanz ja sehr wohl sinnvoll und das fehlt. Das fehlt unglaublich und das fehlt natürlich auch im Austausch, das ist glasklar. Was würdest du denn sagen, Stefan, so als Tipp, was könnte man denn machen? Weil also die digitalen Formate, also wenn ich mir angucke, ich habe Diskussionen auf Facebook und Xing und LinkedIn geführt, da wirst du echt hässlich beschimpft. Also da prallen die Meinungen so brutal. Also Thema Corona-Maßnahmen, ja oder nein. Also da wird, also das geht deutlich unter die Gürtellinie. Ne? Also da ist, du verficktes Arschloch, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, noch eine der netteren Formulierungen, die dir dann passiert. Ja, das ist, da prallen die Extreme enorm aufeinander.
Ja, ich meine, diese Netiquette ist ja schon eine alte Diskussion. Ja. Also ich glaube, wir brauchen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Verkehrs bestimmte Standards. Mhm. Also der Straßenverkehr würde nicht funktionieren, wenn es da nicht Schilder gibt und so weiter und so fort.
Die Frage ist, wird man dem gerecht? Ne? Kann das Netz das leisten? Können die sozialen Medien das leisten? Ne?
Na, ich befürchte, das haben wir schon 2015 gesehen bei der sogenannten Flüchtlingskrise, dass das die Gesellschaft, und man hat ja früher immer von der Wisdom of the Crowds gesprochen, dass es damit nicht so allzu weit her ist. Aber lassen Sie uns doch mal alle zusammen auf eine positive Note enden. Wir haben ja normalerweise die Tops und Flops Rubrik. Ich glaube, wir können ja heute das ein bisschen anders gestalten, indem wir mal das Rad mal 3 oder 6 Monate weiterdrehen. Und uns mal versuchen vorzustellen und uns ein paar Voraussagen zu treffen, wie wird sich denn die Welt in einem halben Jahr, wie wird unsere Welt in einem halben Jahr aussehen? Ich fange einfach mal an. Ich denke mal, wir sind vielleicht zu 20% durchgeimpft, aber die Menschen werden, wenn es Sommer wird, wieder rausrennen, die werden auch feiern, ob sie legal oder illegal können. Aber sobald es quasi mit Impfnachweis darum geht, wieder auch Kultur zu besuchen und zu sehen, dann werden die Menschen da wirklich eine Riesenparty machen. Und ich glaube, dann finden wir auch wieder ein bisschen näher zusammen oder schneller zusammen. Wie seht ihr da beiden das? War in ein halbes Jahr weiter gedacht.
Ja, also ich sehne natürlich auch die Zeit, wo man wieder rausgehen kann. Ich bedauere es zutiefst, dass dieses Jahr der Karneval ausfällt, den ich in den letzten Jahren immer begeistert gefeiert habe. Also es wird sicherlich die Kompensationsbewegung geben. Und ich glaube, da haben wir auch alles Recht der Welt, da uns und das Leben zu feiern und vieles nachzuholen. Dennoch glaube ich, dass wir von einer neuen Zeit stehen. Und das ist eine Herausforderung, das ist eine Chance, das ist schön, aber das ist auch beschwerlich. Also wir sind ja heute mit Trump und Corona gestartet und ich glaube nicht, dass der Abgang Trumps oder die Wunderwaffe Impfstoff dazu führen, dass die Probleme, die wir an Trump besprochen haben oder die Probleme, die wir jetzt in der Gesellschaft haben, die ideelle Orientierungslosigkeit, die Wertschätzungsproblematik, die Selbstbezüglichkeit, dass wir die gelöst kriegen, wenn jetzt einfach Corona vorbei ist. Ich glaube, dass Corona und die Erfahrung, dass wir gefährdet sind, dass Pandemien sozusagen zum Alltag gehören können, die werden uns auch weiter begleiten. Von daher werden wir einerseits von Herzen feiern, aber wir stehen auch vor einer großen Herausforderung, im Grunde genommen das Leben nochmal neu zu gestalten. Also vielleicht etwas hochtraben. Wir sprechen immer sozusagen von der Zeit nach Christus. Vielleicht werden wir irgendwann von der Zeit nach Corona reden. Und sag mal, diese Pandemie-Erfahrung ist sozusagen eine gesellschaftliche Inkubationszeit, die uns sozusagen auch die Chance gibt zu überdenken, wie wollen wir zusammenleben, wie wollen wir jetzt mit anderen Herausforderungen wie der Klimakrise umgehen, wie sorgen wir dafür, dass eine Gesellschaft nicht komplett auseinanderdriftet, wie kriegen wir sozusagen das Elend der Entwicklungsländer wieder auf den Schirm. Und also ich glaube, das gehört auch zur Rhythmik des Lebens dazu, dass wir wieder ordentlich feiern können, dass es auch gut ist, mal wieder in einen Zustand rauschhafter Selbstvergessenheit zu kommen. Aber nach einer tollen Feier müssen wir auch wieder hart anpacken. Und da stehen viele Aufgaben sozusagen im Feld bereit, die wir anpacken müssen.
Also ich finde das sehr gut, Stefan, wie du das zusammenfasst. Also ich würde es so formulieren, die Krise ist immer auch die Chance, ist immer auch der Wendepunkt. Ne? Wir haben jetzt auch mit Corona, also sozusagen im bildlichen Sinne auf die heiße Platte gefasst, was man eigentlich nicht sollte. Und wir stellen fest, das tut richtig, richtig weh. Wir erleben, dass so Leute wie Trump, QAnon, die sozialen Medien, du sagst Netiquette, dass das demokratiegefährdend sein kann. Das heißt, wenn wir das da nicht drauf aufpassen, also wir haben wirklich jetzt auch Angst um die Demokratie, weil dieses Einschränken, zum Beispiel, dass die jetzt dem Trump und den anderen 70.000 ihren Twitter-Account weggenommen haben, das hat ja auch was mit Demokratieverständnis und Meinungsfreiheit. Das ist ja sowohl positiv als auch negativ zu betrachten. Da sollte man vorsichtig sein. Und die Frage, bestimmen denn dann demnächst die fünf Großen, also Twitter, Google, Facebook, Apple, was wir denken und sagen dürfen, ne, wenn das so ist, wie das ist, weil die schalten sonst ab, ja. Und gleichzeitig, Stefan, was du sagst, diese Zeitenwende, die geht mir nicht aus dem Kopf. Und Roland und ich, wir hatten vor ein paar Wochen einen Podcast, da haben wir gesagt, die Zeitenwende, wir sind im Wechsel von der Industriegesellschaft hin zur Wissensgesellschaft, zur Informationsgesellschaft. Das hat viele Konsequenzen in der Industrie, weil die verändert sich. Die wertvollsten Marken sind nicht mehr die, die Produkte herstellen, sondern das sind eben die Apples, die Googles, die Facebook, die stellen Daten her als Produkt sozusagen. Und dieser Wandel hat viele Konsequenzen, weil wir erleben in diesem Wandel, ich nenne das immer den Turbokapitalismus, wenn du überlegst, wie schnell im Moment die Milliardäre entstehen, und zwar nicht einer, der 1, 2, 3 Milliarden hat, sondern Elon Musk ist jetzt der reichste Mann, der hat jetzt 188 Milliarden Vermögen. Dann kommt irgendwann der Zuckerberg, dann kommt irgendwann der Jeff Bezos und von Amazon, der nur 160 Milliarden besitzt. Also dieses Umverteilen von unten nach oben und damit auch gleichzeitig die steigende tiefe soziale Instabilität, nämlich die Leute, die echt gar nichts mehr haben oder noch nie was hatten, aber auch gerne was hätten, das nimmt halt dramatisch zu. Und ich glaube, das Verständnis dafür wird jetzt geforciert und herausgefordert.
Ja, wenn man nochmal zugespitzt formuliert, in der Zeitenwende entstehen neue Götter und Machthaber. Und ich glaube, auch das ist eine Herkulesaufgabe, wie wir sozusagen demokratisch das sozusagen mit regiert kriegen. Okay. Und da teile ich sozusagen den Argwohn der Kanzlerin, was die Twitter-Sperrung anbelangt. Das müsste demokratisch reguliert werden. Wir haben vor Jahren mal eine Studie gemacht, da wurde Google von den Menschen so wie ein göttliches Auge gesehen. Ja. Also Google ist der Gott des Internets und was Google nicht kennt und nicht ausweist, ist nicht Teil der Schöpfung. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir nicht in Strukturen geraten, wo sozusagen auf einmal neue autoritäre Götter unser Dasein bestimmen oder Multimilliardäre, die sozusagen unser Geschick letztendlich doch durch ihre Entscheidungen maßgeblich beeinflussen.
Damit hätten wir dann die Überschrift für heute. Ich habe mitgeschrieben vom Totismus und der Götterdämmerung, ja, nämlich die Totemismus. Totemismus und der Götterdämmerung, so könnte man fast schon die Sendung, den Podcast heute nennen. spannende Geschichten, also aber sehr tiefe Einsichten. Also Stefan, vielen Dank dafür, das war hochinteressant.
Ja. Vielen Dank.
Ja, hat mir auch Freude gemacht. Danke auch an Roland Fliege für die Runde und weiter euch ein frohes, gelingendes Jahr mit hoffentlich vielen Feieranlässen.
Das ja, hoffen wir doch alle. Sicher. Vielen Dank auch, Herr Grünewald. Bis demnächst. Alles Gute.
Bis dann.
Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, noch nicht abschalten. Wir erlauben uns noch einen Mini-Werbeblock in eigener Sache. Wir empfehlen nochmals das Buch Permanent Error, ein ganz besonderer Wirtschaftskrimi, geschrieben von Karl-Heinz Land, gemeinsam mit Leonie Schulze-Bölling. Da geht es um so Themen wie VW-Abgasskandal, Brandrodungen, Ölindustrie, viele Dinge, die uns auch hier im Podcast schon beschäftigt haben. Es geht um Nachhaltigkeit, um künstliche Intelligenz und um viele Systemfehler. Und das geschrieben in einer sehr spannenden Form, nämlich in der Form eines Wirtschaftskrimis. Schaut mal online, überall da, wo man Bücher kaufen kann, findet ihr Permanent Error, den aktuellen Wirtschaftskrimi von Karl-Heinz Land.